Gamer Daddies zwischen Fläschchen und Konsole.
Schicken Pulli hast du an. Einen schönen Weihnachtspulli mit Goofy, Minnie, Mickey, Donald und
einem Tannenbaum.
Sehr gut.
Und Minnie
gut.
Ist auch drauf.
Sehr, sehr schön. Voll in Weihnachtsstimmung. Passend zur letzten Episode der Gamer Daddies für das Jahr 2025. Denn auch wir. Ich habe die Kunstpause vergessen. Denn auch wir machen Weihnachtsurlaub, Winterurlaub. Wir müssen uns vorbereiten. Die Plätzchen müssen gebacken werden. Die Ente oder die Gans muss noch geschlachtet werden. Wir haben also echt zu tun. Nein, Spaß. Aber es wird trotzdem Zeit für eine kleine Winterpause. Ein bisschen Urlaub brauchen wir ja auch, ne, Buddha?
Ja.
Ja.
Wir müssen ja auch mal wieder andere Spiele vorbereiten. Ne? Dafür braucht man Zeit.
Das stimmt. Welches Spiel haben wir denn heute?
Der Gerrit wollte was mit Winter und der wollte was mit Schnee und deswegen habe ich Frostpunk ausgepackt.
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich bin aber sehr gespannt und das machen wir aber später. Wir haben ja vorher noch ein anderes Thema und zwar reden wir über das Thema Weihnachtsessen. Was gibt's denn bei euch zu Weihnachten, Buddha?
Also an Heiligabend gibt es in der Regel Nudelsalat und Hähnchen.
Okay.
Ne, selbst Hähnchen im Backofen machen.
Okay.
Das ist so Tradition bei meiner Frau immer gewesen zu Hause. Deswegen haben wir das hier so übernommen. Bei mir zu Hause gab es immer Kartoffelsalat und Würstchen.
Genau, das ist bei uns, bei meinen Eltern auch noch so.
Deswegen gibt es halt Nudelsalat und Hähnchen.
Ja. Ne?
Und das ist so Heiligabend. Ja, und an den Feiertagen ist in der Regel, sind immer an einem Feiertag bei meiner Mutter und mit meiner Familie und am anderen Feiertag dann mit der Schwiegerfamilie.
Mhm.
Und da Bruder und Familie und so. Und ja, da gibt's mal so, ne? Also dies Jahr ist bei meiner Mutter so, da gibt Kaffee und Kuchen und dann gibt's abends kalte Platte. Brötchen und Aufschnitt und so. Ja, ganz kurios, ja, der Blick.
Das ist also gar kein Weihnachten.
Sie möchte das dies Jahr nicht. Sie möchte kein klassisches Fest essen.
Wild.
Ja, ist so. Ist in Ordnung. Ne? Was wir am zweiten Feiertag machen, wissen wir noch gar nicht. Wir wissen gar nicht, ob wir hier sind oder ob wir in Düsseldorf sind.
Mhm.
Und wie wir das dann mit Essen machen, da haben wir aber auch schon, also mit dem Teil der Familie haben wir auch schon mal Raclette gemacht. Klassisches Weihnachtsessen mit Rollladen, Klöße, Rotkohl. Ne? Wir sind jetzt nicht so die Gans-Leute.
Okay, hätte ich nicht gedacht. Bei uns gibt's ganz klassisch Gans bei meinen Eltern am ersten Weihnachtsfeiertag. Dann gibt's nochmal ein Weihnachtsessen bei meinen Schwiegereltern. Und an Heiligabend ist bei uns so eine Art auch Buffet zu Hause. Ich kenn's von meinen Eltern auch mit Kartoffelsalat und Wiener Würstchen. Das gibt's auch bei uns, weil ich's halt so kenne. Und die liebe Betty macht das immer noch für mich.
Oh.
Süß, oder?
Ja.
Aber
wie frisch verliebt.
Die Frage ist ja nicht, was isst du und was esse ich, denn wir sind ja schon groß und wir essen ja eigentlich fast alles. Die Frage ist ja eher, was essen denn die Kinder? Weil wenn ich Blanka mit Rosenkohl ankomme, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und ich weiß ja nicht, wie du aufgewachsen bist, aber bei mir wurde noch gegessen, was auf den Tisch kommt.
Ja.
Als ich Kind war. Ist das sinnvoll, das heute noch so zu machen?
Jein.
Okay.
Ich sag ganz klar Jein, weil auf der einen Seite, sag ich mal, wir leben in einem so massiven Überfluss, dass wir theoretisch unseren Kindern alle Wünsche erfüllen könnten.
Mhm.
Aber ich sehe das auch so, dass auch unsere Kinder durchaus mal Dinge ausprobieren sollten, auch wenn sie die vielleicht nicht so kennen oder nicht so mögen. Und deswegen, wenn man jetzt zum Weihnachtsessen, ich sag mal, der Klassiker, hast du Gans oder einen Braten mit Klöße und Rotkohl. Oder mit Rosenkohl, dass man den Kindern dann vielleicht eine Alternative an Gemüse darbietet, was die Kinder gerne essen, wie Erbsen und Möhren oder so, finde ich vollkommen in Ordnung. Da jetzt aber direkt hinzugehen und zu sagen, ich bereite drei unterschiedliche Essen vor, nur damit die Kinder zufrieden sind und damit ich meine Ruhe habe, das ist meiner Meinung nach auch der falsche und der viel zu einfache Weg. Weil die Kinder sollen durchaus lernen, dass das, was auf den Tisch kommt, auch gut ist und dass man dafür auch was getan hat. Ne? Und dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und das Leben ein Wunschkonzert. So sehe ich das.
Du bist ja knallhart.
Ja, aber unsere
das
Kinder...
Das hätte ich nicht gedacht.
Also unsere Kinder haben das auch ganz ehrlich so gelernt und die murren auch nicht. Ne? Also
klar.
Wenn die den Rotkohl nicht essen wollen, wie gesagt, dann gibt es halt eine kleine Portion Erbsen und Möhren, die mit aufgemacht wird und gekocht wird. Das ist okay. Ja, weil da sind dann die Geschmäcker entsprechend und je nach Alter weiß man, da kommt so eine Phase, wo die Kinder Dinge, die sie gegessen haben, auf einmal nicht mehr mögen. Und irgendwann kommt es dann wieder, dann mögen sie wieder. Ne? Das ist ja ganz kurios mit dem Geschmack und so. Und aber jetzt, was ich hier teilweise, du hast mir ja so eine Quelle, ich habe nochmal zwei, drei Sachen so gegoogelt, wenn ich dann so lese, ja, dass dann parallel zu dem eigentlichen Weihnachtsessen dann Pommes gemacht werden und dies gemacht wird und jenes gemacht wird und das und das und das. Ganz ehrlich, das artet am Ende ja auch aus.
Das ist ein bisschen übertrieben, ne?
Ne? So, dass man vielleicht heute in vielen Familien gucken muss, ist die Gans auf dem Tisch noch das Richtige? Weil durch vegan und vegetarisch da vielleicht auch Alternativen her müssen, okay. Aber ich sehe das im Endeffekt so, wie man sitzt als Familie zusammen, man hat ein schönes gemeinsames Essen, da hat sich jemand drum gekümmert, in der Regel die Mutti, die Omi. Ja, wobei ich sag mal.
Bei uns macht es auch der Fadi.
Ne, ja, aber ich sag mal, das Prinzip zu sagen, okay, jeder macht etwas und bringt das mit, ist auch nicht verkehrt.
Ja.
Ne, zum Beispiel, dass die Arbeit geteilt wird. Und dann ist das wieder zum Beispiel auch, wenn jemand vegetarisch ist, für mich das einfachere Prinzip, weil dann kann man sagen, okay, dann bring du doch dein Nicht-Fleisch mit oder deine Fleischportion mit und dann ist gut. Ne? Solche Sachen. Aber wie gesagt, bei den Kindern dann da mit ganz viel Sonderwünschen, nee, da bin ich dann tatsächlich so ein bisschen Major Pain.
Ja, es gibt natürlich, was es bei uns zu Hause schon immer gibt, weil ich es nicht anders kenne, meine Mama isst kein Geflügel.
Okay.
Sie isst es einfach nicht, weil sie früher, die ist 48 geboren, ne? Mhm. Musste früher die Hühner selber schlachten und die möchte einfach kein Geflügel mehr essen, weil sie es nicht mag.
Ja, gut.
Deswegen gibt es bei uns, seitdem ich klein bin, eh schon immer eine Alternative und zwar meistens Gulasch. Ne? Also das ist eh schon mal da. Die andere Sache ist, eine Alternative, wie du sagtest, zu Gemüse, ne? Klar, es gibt Leute, die essen keine Kartoffelklöße, für die gibt es dann immer auch noch eine kleine Portion Kartoffeln. Bei meinen Schwiegereltern ist es so, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber da gibt es Rotkohl und Grünkohl.
Okay.
Und das auch noch von jedem Teil der Schwiegereltern in einer anderen Art und Weise, weil jeder seinen natürlich am liebsten ist. Und wir haben dann wie so eine Art Verkostung. Welcher Rotkohl schmeckt denn von welchem am besten? Ja. Und solche
gibt's
Sachen.
Gibt es dann auch so ein Kärtchen zum Ankreuzen?
Genau, und für die Kinder gibt es dann natürlich immer ein bisschen Erbsen und Möhrchen, so wie du gesagt hast.
Ja.
Aber ansonsten finde ich auch richtig, gibt es ganz normal ein Einessen.
Ansonsten, wenn man auf die Wünsche der Eltern, der Kinder eingehen möchte, ne, also kam die Tochter letztens an und meinte, Papa, ich hätte gerne einen Pony zu Weihnachten. Da habe ich gesagt, ja okay, sonst gab es immer Geflügel, aber wir können ja mal was Neues probieren, ne?
Der alte Dad-Joke.
Ja.
Oh Mann.
Ja, aber ja, jetzt mal blöd, ne? Weißt ja. du denn, warum es Gans gibt? Warum so klassisch traditionell Gans an Weihnachten gibt?
Gans oder Ente?
Ja, Gans eher oder Gans. Gar nicht? Ente tatsächlich eher weniger, aber Gans.
Ah, nee, weiß ich nicht.
Die Martinsgans kennst du, oder? Die sagt dir
nicht. Ja, aber warum es die gibt, weiß ich auch nicht. Der hieß ja Martin.
Ja, es ist im Endeffekt, wenn du dir anguckst, wann traditionell Erntedankfest ist und wann St. Martin ist, das fällt so in eine ähnliche Zeit. Ne? Und es gab die klassische Martinsgans, weil zu der Zeit die Gans halt fett gefressen war, vollgefuttert war und es auch so ein bisschen ein Zeichen des Wohlstandes war, eine Gans zu essen. Mhm. Und in der Regel ist von der Gans, die man sehr gut konservieren konnte, immer viel übrig geblieben. Und das hat man dann nach der 40-tägigen Fastenzeit zwischen St. Martin und Weihnachten, gab es dann an Weihnachten immer die Reste der Gans. Deswegen hat sich traditionell die Gans eingeschlichen.
Okay, wieder was gelernt. Man soll ja auch aus diesem Podcast nicht dümmer herausgehen,
richtig,
als man vorher war.
In Amerika ist es halt der Truthahn, tatsächlich wegen Thanksgiving. Und
gubbel, gubbel.
Weil da eher der Truthahn und da eher die Größe des Vogels ausschlaggebend ja. ist, weil die Gans eher ein bisschen kleiner ist und in Amerika die Familien früher immer größer waren.
Ja, die stecken ja auch einen Vogel in den Vogel.
Das ist richtig.
Also, die das, haben ist ja, das ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte. Ja.
Ja.
Spannend. Wann stellt ihr den Weihnachtsbaum auf?
In der Regel relativ kurz vorher. Also, geschmückt wird der meistens am Vorabend. Wir werden ihn dieses Jahr das Wochenende vorher wahrscheinlich holen und dann aufstellen.
Genau. Ein paar Tage vorher holen, aufstellen, ja. damit er sich aushängen kann und wir schmücken den traditionell am Weihnachtsmorgen.
Ja, wir machen das immer den Abend vorher.
Ja. Warum hängen wir Kugeln an den Weihnachtsbaum?
Na, das ist eine gute Frage.
Ja,
weißt
oder?
Du das?
Nein, ich weiß es nicht.
Nicht?
Deswegen frage ich dich. Du weißt doch immer alles.
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet.
Ich auch nicht. Von daher heben wir uns das auf fürs nächste Jahr, wenn wir eine Weihnachtsfolge machen.
Genau. Ne, können wir schon mal, ne? Letzte Folge vor Weihnachten, Thema. Ja. Warum hängen wir Kugeln an den Baum? Na, guck mal, haben wir doch schon mal ein Thema. Das ist doch cool.
Siehst du? Lass uns aber jetzt mal zu den Spielen kommen oder zu dem Spiel kommen.
Das Spiel, ja.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe davon noch nie was gehört und freue mich, dass wir mal wieder was Neues haben.
Zum Spiel.
Es ist ja auch gar nicht so alt. Frostpunk ist jetzt nicht ganz neu. Das ist von 2018. Da gibt es mittlerweile schon den zweiten Teil. Und wie ich gesehen habe, ist für nächstes Jahr auch eine Art Prequel, also Teil 3, aber als Prequel geplant vor dem eigentlichen Grundspiel. Frostpunk, der ein oder andere wird es gehört haben. Es ist ein Society-Survival-Spiel.
In dem du,
du baust im Endeffekt, ich sag mal so, es ist. Das Szenario ist eine dystrophische alternative Dimension, ja, in dem sich die Welt nicht so entwickelt hat wie hier bei uns, sondern so ein bisschen mehr steampunkig und mehr metallisch und so weiter. Aber es geht auch um, es hat eine Klimakatastrophe stattgefunden und das hat eine wahnsinnige Eiszeit ausgelöst mit dickem Eis bis zum Äquator. So, und die Aufgabe, die wir jetzt haben, ist, die letzten Überlebenden oder für die letzten Überlebenden eine Stadt zu bauen. Und das Ziel ist im Endeffekt, es kommt nochmal ein riesengroßer Eissturm und bis dahin müssen wir die Stadt halt so sicher und so warm haben, dass wir das halt überleben. Also es ist im Endeffekt so, man fängt mit einem kleinen Heizgenerator an und mit ein paar Einwohnern, ein paar Überlebende, die da zusammengekommen sind, und dann muss man den Hütten bauen, man muss Kohle abbauen, man muss Rohstoffe sammeln, um das Ding zu heizen, um die Energie zu haben, und gleichzeitig hast du Minustemperaturen und das wird immer kälter und zwischendurch kommt wieder ein Schneesturm, dann wird es wieder kälter und so geht das Spiel halt voran, ne, durch diese Klimakatastrophe. Mhm. Und die Aufgabe ist halt, eine Stadt so zu bauen, dass du am Ende, wenn halt das letzte Ereignis kommt, nach so und so viel Spielzeit, dass die Stadt halt so safe ist und so warm ist, dass alle überleben. Das Besondere hierbei ist, es ist nicht nur einfach ein Städtebau mit so ein bisschen diesem Wettereffekt, sondern du hast halt Arbeitskräfte, die du einteilen musst. Du hast einfache Arbeiter, du kriegst irgendwann Ingenieure dazu. Dann gibt's noch Kinder, ja, weil es ist eine Zeit, wo auch die Kinder ran müssen. Es ist aber so, wenn du die Arbeitskräfte überforderst, dann werden die krank. Wenn die krank werden, hast du sie nicht zur Verfügung. Wenn die zu viel arbeiten, dann gibt's auch Versehrte, Invaliden und so weiter. Die musst du alle mit durchfüttern und du musst trotzdem gucken, dass du da irgendwie klarkommst, dass alle Geräte funktionieren, dass alle Minen und Werkstätten und funktionieren. Zwischendurch kommt noch, oder alle 24 Stunden kommt, dass du auch noch ein Gesetz verabschieden kannst, um zum Beispiel Kinderarbeit zu erlauben. Ja, du hast eine Frage.
Ich habe eine Frage, ja. Weil ich es ja noch nicht gespielt habe, ist es so vom Prinzip her, sage ich jetzt mal, wie SimCity und Anno, so von oben drauf, dass du das so baust?
Genau. Ah, okay, das ist so ein bisschen von oben drauf, ne? Und du hast halt auch ganz normales klassisches Baumenü, wo du halt Hütten bauen kannst und nachher, also Zeltstädte bauen kannst, nachher Hütten bauen kannst und so weiter. Das ist so ein bisschen so ein Städtebau, aber halt mit diesen, das ist so ein Element, was eigentlich nach hinten rückt. Das ist da und deswegen musst du auch die Rohstoffe, was halt viel wichtiger ist, ist dieses wirkliche Gesellschaftsding mit den Arbeitskräften, den Gesetzen. Du hast auch eine Stimmung, ne, wenn du Gesetze verabschiedest, wo du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir haben die Möglichkeit, 24 Stunden durchzuarbeiten, um Rohstoffe zu kriegen, das kannst du dann regelmäßig aktivieren, dann fällt die Stimmung wieder bei den Leuten, dann haben die weniger Bock zu arbeiten, dann sind die nicht so effektiv. Wenn die nicht so effektiv sind, arbeitet das aber wieder gegen deinen Zeitplan und so weiter und so fort. Da muss man halt Strategien entwickeln, wie man das gut hinkriegt. Gleichzeitig hast du noch einen Forschungsbaum, um Dinge weiterzuentwickeln. Und du kannst Menschen auf Expedition schicken, weil es ist nicht nur die kleine Karte, wo du die Stadt hast. Du hast im Prinzip auch so eine Weltkarte, wo du so Punkte mit Expeditionspunkten hast, wo du neue Überlebende, Rohstofflager findest und all solche Sachen. Und da geht's halt in dem Spiel drum. Es ist aufgebaut mit mehreren Szenarien und hat auch durch die DLCs und den Season Pass einen Endlosmodus bekommen, den kann man spielen. Der ist aber nicht wirklich das Spiel selber, weil das Spiel lebt eigentlich von der Story.
Ja.
Weil da ist eine Geschichte dahinter und die spielst du halt durch. Und dann hast du halt diese ganzen Elemente da drin. Und das Entscheidende ist halt wirklich diese Story dahinter. Und wenn du so einen Endlosmodus ohne die Geschichte dahinter spielst, dann ist es relativ easy. Ne? Und es gibt noch einen zweiten, also es gibt zwei Schwierigkeitsgrade und der eine ist der Überlebensmodus. das ist so ein bisschen wie Hardcore. Ne? Und das ist schon, also ist schon ein hartes Spiel, ist schon, man geht schon rein, ist auch nicht unbedingt was für Anfänger. Ne? Und ich sag mal, als Anfänger hat man am Anfang sicherlich häufig das Problem, dass man relativ schnell an Punkte kommt, wo die Stadt dann zusammenfällt, wo es zu kalt wird, wo die Leute erfrieren und so weiter und wieder neu anfängt, bis man so ein bisschen die Mechaniken drin hat.
Okay. Ja? Das klingt aber doch, muss ich sagen, spannender als ich dachte.
Ja, das Spiel ist total genial eigentlich. Also von dem, wie es ist, ist es was ganz anderes. Es ist nicht Anno, es ist nicht die Siedler. Es hat ähnliche Elemente, Städtebau und so weiter, aber es ist nochmal eine ganz andere Geschichte dadurch, dass du halt viel, viel mehr mit den Menschen in dem Spiel selber interagieren musst, dass du die benutzen musst zum Arbeiten, dass du diese Gesetze und dann immer abwägen musst, was machst du jetzt? Gehst du jetzt eher ins Krankenhaus, dass die Versehrten, dass es den Versehrten besser geht oder dass, ne, wie gesagt, Kinderarbeit oder. Da gibt's halt ganz viele Elemente, wo du dann dich entscheiden musst und dann auch gucken musst, was, wie geht's auf die Stimmung und so und habe ich gut vorgearbeitet oder muss ich denen jetzt ein bisschen Zuckerbrot geben, ne? Das ist schon nicht schlecht, sehr
die
komplex.
Die Frage ist aber noch, wie Deggy-tauglich ist es?
Lückenfüller.
Da sind wir schon mitten bei den Kategorien. Also, Buddha, Lückenfüller, kurz reinlegen, Pause drücken. Was
ja,
ist los?
Du kannst immer speichern, du spielst Solo, du kannst Pause drücken zu jeder Zeit. Das ist sogar, die Pause ist sogar ein Element, die du regelmäßig brauchst, um zu planen, weil die Zeit einfach rigoros durchläuft. Und wenn du dann in Hektik gerätst und dann nicht vorweg ein bisschen geplant hast, was du jetzt wie, wohin machst und wie du es jetzt, ne, dann die Pause ist absolut wichtig sogar.
Ja,
Ladezeit ist normal für ein Spiel heute. Ne, also kann man auch mal eben reinlegen. Die Frage ist immer, für kurz finde ich solche Spiele immer schwierig, weil du dich immer kurz reindenken musst. Du kannst halt nicht einfach zack hingehen spielen, sondern du musst dich immer kurz reindenken. Wo war ich jetzt gerade? Wie geht's jetzt weiter? Was war jetzt der nächste Schritt, den ich machen muss? Mhm. Das kostet immer ein paar Minuten Zeit. Deswegen da tatsächlich einen Punkt Abzug für.
Ja, klar.
Weil es halt nicht so einfach ein klassischer Lückenfüller ist, den ich einfach so machen kann. Aber ich kann, wie gesagt, jederzeit unterbrechen und Pause machen, das Spiel auch laufen lassen und kurz weggehen, wiederkommen. Na, das passiert ja nichts.
Sind wir bei 4 von 5. Schnuller.
Jo.
Sichtschutzfaktor.
Wie schlimm ist es denn, wenn da die Leute erfrieren und...
Sagen wir mal so, es wird sehr viel mit Bildern dargestellt. Also es ist jetzt nichts, dass du so bewusst siehst oder so weit reinzoomen kannst, dass da jetzt richtig schlimme Bilder entstehen, aber es ist halt dystrophisch und eher düster. Ne? Und ist halt schon schwierig, auch von der Art her. Man muss sich das so ein bisschen wie Bilder aus dem tiefsten Winter 1935 vorstellen. Ja, so ein bisschen so, von der Art her. Das ist halt schon eine Zeit, ich sag mal, das ist jetzt nicht für die Kleinsten gedacht, weil du denen erstmal erklären musst, was ist denn da los? USK ist 16, weiß ich nicht, hat man bewusst wahrscheinlich gemacht, auch wegen teilweise der Entscheidungen, die man treffen muss und die Moral, die dahinter steckt. Ich sag aber mal, Kinder, die 14, 15 sind und vernünftig aufgeklärt sind, die können da sicherlich auch. Aber von der Art und Weise her, auch von der Düsternis her, da muss man schon was abziehen. Tatsächlich, dann nehme ich die goldene Mitte für. Weil so richtig, richtig blutig und so ist es nicht. Aber es ist auch nichts für zart Beseitete tatsächlich. Ne? So 3 von 5 ist da schon eigentlich ein guter Kompromiss.
Fakometer.
Ja.
Tja.
Wie ich schon gesagt habe, das Spiel ist schwer.
Hm.
Und wenn man nicht gerade den Überlebensmodus spielt, ist es trotzdem schwer.
Und aber wir dürfen nicht die eigene Dummheit bewerten.
Nee, tatsächlich, die lasse ich mal hier raus, weil es ist an vielen Stellen das Spiel, was dich vor Aufgaben stellt. Und wenn du keine passende Strategie in der Situation hast, wie du diese Aufgabe bewältigst, dann scheiterst du. Und das Frustlevel ist deswegen ziemlich hoch. Das, wie gesagt, wenn du da neu einsteigst in diese Art des Spiels, dann kommst du relativ schnell an einen Punkt, wo es nicht weitergeht und du wieder neu anfangen musst. Und das ist schon, also ist jetzt nicht so fluchend, aber schon ärgerlich an vielen Stellen. Aber das ist nun mal das Spiel, leider Gottes, das ist das Spiel. Ne? Das kann man jetzt noch nicht mal wirklich negativ bewerten, sondern das Spielen bringt diesen Frustlevel mit.
Mhm.
Und für eine Daddy-tauglich, also ich sitze jetzt nicht vorm Rechner und fluche den Rechner an oder bin deswegen sauer oder sonst was, sondern das Frustlevel ist einfach hoch. Deswegen, da tue ich mich auch schwer zu sagen, ob man nur 1 oder 2 Schnuller abzieht.
Ja.
Weil so ein richtiger Fakometer-Moment hast du eigentlich gar nicht. sondern wenn, ist es wirklich das Spiel und so ein bisschen deine, in dem Moment deine Unzulänglichkeit, weil du nicht das Muster erkannt hast, was du jetzt lösen musst.
Ja. Ne? Also es ist nicht so, dass du den Controller oder die Maus in den Monitor schmeißt.
Nein, absolut nicht.
Na dann.
Deswegen, das ist so ein bisschen gerade, ne, eigentlich das Frustlevel, so wie ich das erlebt habe, ist schon ein bisschen höher. Allein auch aufgrund des Schwierigkeitsgrades. Daher eher zwei abziehen, aber wenn man so ein bisschen gegengeht, eigentlich fluchst du nicht und die Kinder, wenn sie im Hintergrund spielen, kriegen auch nicht mit, dass du da verärgert bist, ne?
Okay, na dann können wir eigentlich nicht mehr als einen abziehen.
Dann machen wir vier, gut.
Suchtfaktor.
Das Spiel macht nicht süchtig. Es ist ein gutes Spielprinzip. Es macht auch Spaß. Man möchte es auch spielen, wenn man einmal so ein bisschen verstanden hat, wie es geht. Aber wenn man das Spiel durchgespielt hat, hat man das Spiel durchgespielt tatsächlich. Weil wie ich vorhin schon gesagt habe, das Entscheidende ist hier, dass die Story selber, die dahinter steht, die Geschichte, wie es dazu gekommen ist und so weiter. Und wenn man die Szenarien einmal bewältigt hat, dann hast du deine Strategie, wie du dieses Szenario bewältigst. Und dann kannst du es immer wieder auf dieselbe Art und Weise lösen. Es ist also gar kein Reiz da, wieder zu spielen. Ich sag mal, das Grundspiel selber war relativ minimalistisch. Ich glaube, 3 Szenarien. Genau, am Anfang waren es 3 Szenarien. Und durch den Season Pass und die DLCs kam halt einiges dazu, unter anderem der Endlosmodus und mit dem DLC der Last Autumn sogar eine andere Spielmechanik,
ja,
wo es im Endeffekt genau andersrum gemacht wird. Du bist vor dieser Klimakatastrophe und musst halt erst diesen Generator aufbauen. Ja, also von der Story her nochmal ganz anders, auch von den Mechaniken her nochmal anders, total interessant, also wirklich gut gemacht, so dieses einfach Kontroverse, ne? Dass du eher gucken musst, dass die Rohstoffe zusammenkriegst, dass die Arbeitskräfte vernünftig arbeiten, dass du die Moral hochhältst und dass das Ding halt vernünftig gebaut wird und so. Total spannend, aber trotz alledem, wenn du es durchgespielt hast, hast du es durchgespielt. Und dann gehst du eher und sagst, okay, Frostpunk 1 war cool, ich nehme Frostpunk 2 und spiele den nächsten Teil. Weil Story durch, Story durch. Ne, der Endlosmodus reizt einen da nicht wirklich.
Ja. Ne? Also klingt, nachdem man doch ein Pünktchen abziehen sollte fürs Ich spiele doch länger als ich dachte abends.
Ja.
Aber
ich denke schon, ja. Es ist kein fertig und gut, sondern ne, man spielt schon durch, weil es Bock macht, weil die Story einpackt. Und deswegen 4 von 5 auch da.
4 von 5 Schnuller. Na dann.
Das Fazit.
Wir liegen irgendwo zwischen 3 und 4, wenn ich mich nicht ganz irre.
Wir sind bei 15. 4, 4, 4 und 3 macht 15, mal wieder. Aufgerundet wieder 4.
4?
Schon wieder.
Für Frostpunk 1, gespielt auf dem PC?
Gespielt auf dem PC, gibt's für die PS4 und die Xbox.
Okay.
Ist in der Regel, das Grundspiel kostet 30 Euro immer noch. Die Game of the Year Edition mit dem Season Pass, also 3 DLCs, Soundtrack, bla bla blub und hast du nicht gesehen. Was eigentlich das Lohnenswerteste ist, ist aktuell, kostet so 45 bis 50, je nachdem wo.
Doch noch so viel, okay.
Ja, ich habe aber gesehen, die haben momentan bei Steam da, wenn das Donnerstag noch aktiv ist, Leute zuschlagen, Spiel für 2,99 und die Game of the Year Edition für 7,01 €.
Wieder was also für meinen Pile of Shame.
Ne, wenn das tatsächlich am Donnerstag bei Steam immer noch aktiv ist, Leute zuschlagen. Das Spiel lohnt sich da auf jeden Fall.
Lotzim, falls du es noch nicht hast und als alter Schwabe, ne, fühl dich angesprochen, kannst 42 Euro sparen. Pi mal Daumen.
Absolut. Naja, ansonsten ist das Spiel ist klasse. Einfach, also es hat Spaß gemacht. Ich bin auch noch tatsächlich noch nicht ganz durch gewesen. Ich hätte also noch so 2, 3 Szenarien, aber da kam dann immer was dazwischen. Ne? Und das Frostpunk, ein schneebedecktes, eisiges Spiel, so wie gewünscht.
Vielen Dank, Buddha.
Gerne.
Ich wünsche dir natürlich eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit.
Wünsche ich euch auch.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Für alle Daddys da draußen natürlich das Gleiche. Habt eine sehr besinnliche Zeit mit der Familie. Streitet euch nicht zu viel, denn die Weihnachtszeit ist ja auch immer eine sehr streitreiche Zeit, wenn es denn zurück zur Familie geht.
Ja.
Ja, also streitet euch nicht so viel, habt schöne Tage, lasst euch reich beschenken und wie immer vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Am 15. Januar gibt es die neuen Episoden. Falls es euch bis dahin langweilig wird und ihr noch nicht alle über 150 Folgen inzwischen gehört habt. Es gibt noch ein bisschen was zum Nachhören. Macht das gerne mal. Und vielen Dank auch an meinen Partner Holy. Ihr wisst ja, Hydration Energy, Iced Tea oder auch Milchshakes gibt es dort auch in der Weihnachtsedition. Schaut gerne mal vorbei. Mit dem Code gezockt spart ihr 10%. Hast du eigentlich die neue Milchshakes-Sorte probiert, Bruder?
Spekulatius? Nein, habe ich noch nicht.
Was?
Der liegt noch da.
Okay. Dann frage ich im Januar, wie er dir geschmeckt hat.
Genau.
Und passt auf euch auf. Danke auch an meinen Partner papa.de und perfekt-zocken.de. Ihr Lieben, macht's gut. Bis in 2026.
Schöne Weihnachten, guten Rutsch, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss. Gamer Daddies. Zwischen Fläschchen und Konsole. Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews und auf allen wichtigen Podcast-Portalen.